Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer. Guten Abend und willkommen direkt auf das wichtigste Wirtschaftsthema des Tages zu sprechen. Die Europäische Zentralbank hat heute ein weiteres Mal die Leitzinsen im Euroraum erhöht um 0,75 Prozentpunkte. Das klingt wenig, ist aber aus geldpolitischer Sicht ein drastischer Schritt. Im Juli, da hat die EZB das erste Mal die Zinsen erhöht von 0 auf 0,5 Prozent. Und dass jetzt direkt ein noch stärkerer Zinsschritt folgt, das zeigt einmal mehr, dass die EZB Nachholbedarf hat, dass sie lange abgewartet hat mit den Zinserhöhungen und jetzt offenbar Gas geben will und muss. Und das hat Folgen für Staaten, Bürger und Unternehmen, die sich jetzt radikal umstellen müssen. Brigitte Scholtes berichtet.
Es war ein historischer Zinsschritt, den der Rat der Europäischen Zentralbank heute beschlossen hat. Die Erhöhung um 75 Basispunkte bringt den Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte nun auf 1,25%. Zu diesem Zinssatz erhalten die Geschäftsbanken ihr Geld von der Notenbank. Der Einlagensatz, zu dem Banken bei der EZB Geld anlegen können, steigt auf nun 0,75%. EZB-Präsidentin Christine Lagarde begründete diese Erhöhung mit der viel zu hohen Preissteigerung im Euroraum, die im August nach vorläufiger Berechnung bei 9,1% lag. Auslöser seien die Energiepreise, aber inzwischen sei die Preissteigerung auch in anderen Bereichen angekommen. Die Inflation werde deshalb auch noch für längere Zeit zu hoch bleiben.
We took today's decision and expect to raise interest rates further because inflation remains far too high and is likely to stay above our target for an extended period.
Damit nicht genug. Die Notenbank wird auch noch weitere Zinsschritte vornehmen, damit das Ziel einer mittelfristigen Inflationsrate von 2% wieder erreicht wird. Und das will sie von Sitzung zu Sitzung abhängig von der aktuellen Datenlage entscheiden.
As we are so far away from the rate.
Da wir so weit entfernt sind von dem Satz, der uns helfen wird, die Inflationsrate wieder auf 2% zu bringen, werden unsere Zinserhöhungen nicht nur zeitnah erfolgen, sondern auch so groß sein müssen, dass sie uns näher und schneller an diese Raten bringen werden. 75 Basispunkte seien aber nicht unbedingt die Norm. Die EZB macht auch deshalb jetzt Tempo, weil sie schon beobachtet, dass die Inflationserwartungen steigen. Die Öffentlichkeit also inzwischen damit rechnet, dass die Preissteigerung auf mittlere Sicht bei mehr als 2% liegen könnte.
Das ist eine sehr kritische Situation, weil wenn Inflationserwartungen steigen, dann müssen das natürlich auch die Gewerkschaften mit einbeziehen in die Lohnverhandlungen.
Sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Dann steigen die Lohnkosten stärker. Für einen Zentralbanker ist das eine wirklich kritische und gefährliche Situation.
Die EZB rechnet nun für das laufende Jahr mit einer Inflationsrate von im Schnitt 8,1%, 2023 noch mit 5,5% und 2024 sollte die Preissteigerung dann wieder bei 2,3% liegen, also recht nah am EZB-Ziel. Viele Ökonomen fürchten, dass die Notenbank mit beginnender Konjunkturabschwächung die Zinserhöhungen auslaufen lassen werde. Doch mit einer Rezession rechnet die EZB zumindest in ihrem Basisszenario nicht, allerdings mit einer Stagnation. Inflationsverstärkend wirkt aktuell auch der schwache Euro. Der hat, so rechnete Lagarde vor, seit einem Jahr gegenüber dem US-Dollar um 12% nachgegeben. Doch ein Wechselkursziel verfolge die EZB nicht. Der Euro war auch deshalb so deutlich gegenüber dem Dollar gefallen, weil die amerikanische Notenbank Fed schon mehrere kräftige Zinsschritte unternommen hat und wohl auch bei ihrer nächsten Sitzung am 21. September die amerikanischen Leitzinsen wieder um 75 Basispunkte erhöhen dürfte.
Die EZB hat den Leitzins um weitere 0,75 Prozentpunkte angehoben, Brigitte Scholtes berichtete. Und wir gucken nach Berlin in den Bundestag. Da ging heute die Haushaltsdebatte weiter und Thema war die Frage, wie viel Geld gibt es im nächsten Haushalt zu verteilen, auch mit Blick auf Entlastungen in der Energiekrise. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat seine Pläne verteidigt. Mit welchen Argumenten, das berichtet Mario Kubina.
Es dauert nur ein paar Minuten, da fällt es wieder. Das Wort von der Zeitenwende. Wie so oft in diesen Tagen, wenn es ums große Ganze geht, um den Ukraine-Krieg und seine Folgen. Diesmal ist es Christian Lindner, der den Begriff benutzt, als er im Parlament die Ausgangslage für den Bundeshaushalt 2023 beschreibt.
Wir sind nicht schicksalhaft dieser Zeitenwende unterworfen, sondern wir sind Gestalterinnen und Gestalter unseres Schicksals. Und dieser Haushalt gibt dafür eine Richtung vor.
Heißt konkret, der Bund wird auch in Krisenzeiten investieren, sagt Lindner. Zum Beispiel in die Verkehrsinfrastruktur oder in erneuerbare Energien. Gleichzeitig will der Finanzminister mit seinem Haushaltsentwurf die hohe Inflation bekämpfen.
Denn Inflation ist das Verarmungsprogramm für die Familien in der Mitte der Gesellschaft.
Und in soliden Staatsfinanzen sieht der FDP-Chef ein geeignetes Mittel, die Preissteigerungen zu bekämpfen. Auch deshalb sei es so wichtig, die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz nächstes Jahr wieder einzuhalten. Geplant sind neue Kredite von rund 17 Milliarden Euro. Damit würde der Bund dieses Ziel zumindest auf dem Papier erreichen, zum ersten Mal seit 2019. Außerdem erinnert Lindner an das dritte Entlastungspaket, auf das sich die Ampelparteien am Wochenende verständigt haben. Mit den vielen Milliarden sollen ja die Folgen der Inflation abgemildert werden, beispielsweise durch ein höheres Wohngeld und durch mehr Kindergeld. Der Staat kann zwar nicht alles abfangen, sagt Lindner, aber
aufgrund von finanziellen Sorgen wird in diesem Land in diesem Winter niemand frieren und niemand hungern.
Die Opposition beeindruckt Lindner mit diesem Versprechen nicht. Sie schaut sich lieber die Zahlen etwas genauer an. Der CDU-Politiker Christian Haase erinnert an eine Stellungnahme des Bundesrechnungshofs. Die Rechnungsprüfer werfen dem Minister vor, das wahre Ausmaß der Neuverschuldung zu verschleiern. Und das sieht Haase auch so.
Selten hat es so eine fundamentale, aber auch berechtigte Kritik am Bundeshaushalt vom Bundesrechnungshof gegeben. Fehlende Transparenz, nur scheinbare Einsparungen, zum Beispiel beim Personal, und bedenkliche Schieflagen zulasten des Bundes.
Ein Punkt, den auch Wolfgang Wiele von der AfD aufgreift.
Schattenhaushalte, wie der über 100 Milliarden Euro schwere sogenannte Klima- und Transformationsfonds, spielen bei der Verschleierung der Haushaltswirklichkeit eine besondere Rolle.
Und der linken Politiker Christian Görke wirft Lindner wörtlich vor, zu tricksen, wo es nur geht. Es komme eben einer Quadratur des Kreises gleich, die Schuldenbremse einzuhalten und Menschen zu entlasten, aber auf höhere Steuern für Vermögende zu verzichten. Morgen wird der Entwurf an den Haushaltsausschuss überwiesen. Ende November soll der Bundestag dann über das Zahlenwerk abstimmen.
Über die Pläne des Bundesfinanzministeriums war das Mario Kubina. Und Teil der Haushaltsdebatte heute ist auch die künftige Wirtschaftspolitik gewesen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat angekündigt, dass er Unternehmen in der Energiekrise unterstützen will. Details dazu hören Sie gleich in den Informationen am Abend bei unserem Programm. Dass diese Unterstützung in der Wirtschaft erhofft und auch erwartet wird, das zeigt der Ostdeutsche Unternehmertag. Lisa Steger hat sich dort umgehört.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte wörtlich, es wäre vollkommen bescheuert, mitten in der größten Energiekrise, die Deutschland seit 70 Jahren erlebe, zusätzliche Kapazitäten vom Netz zu nehmen. Jede einzelne Kilowattstunde, die nicht fürs Netz zur Verfügung stehe, erhöhe den Preis, so der SPD-Politiker. Dietmar Woidke.
Brandenburg wird seinen Beitrag leisten. Wir werden am 1. Oktober 1 Gigawatt zusätzliche Leistung aus dem Braunkohlekraftwerk in Janschwalde ans Netz bringen. Und damit natürlich gerade im Strommarktbereich, glaube ich, zur Energiesicherheit, aber auch zur Dämpfung der Preise beitragen.
Burkhard Greif, Sprecher der Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschlands und Berlin, forderte ein Entlastungspaket der Bundesregierung für mittelständische Firmen. Was die Bundesregierung bisher angeboten habe, reiche nicht.
Wir gehen davon aus, dass eine Insolvenzwelle drohen wird. Und zu großen Teil auch kommen wird, ganz einfach. Zwei Aspekte sind zu sehen. Der Umsatzeinbruch wird kommen. Die Menschen gehen nicht mehr so viel einkaufen, vor allem im Einzelhandel. Aber die Kosten steigern sich und dann klafft ein großes Loch.
Zustimmung kommt von Sigmund Bäsler, der in Schwedt in der Uckermark ein Unternehmen für Immobiliendienstleistungen betreibt. Die Insolvenzwelle sei nicht erst in Zukunft zu befürchten, sagte Bäsler.
Ist schon da. Wir haben bis heute 30% der Unternehmerflotte, Logistik Ostdeutschlands, die haben abgemeldet. Die sind schon nicht mehr da, die sind weg.
Die Energiepreise hätten eine zuvor schon schwierige Lage weiter zugespitzt, so Bäsler. Grund sei der Fachkräftemangel.
Also wir suchen vom Helfer, vom Worker bis zum Ingenieur suchen wir durchweg alles.
In Ostdeutschland ist jeder Vierte 55 Jahre alt oder älter. Es fehlen junge Leute und die, die es gibt, wollen nicht in kleinere Firmen, sagt Bauhandwerker Volkmar Müller aus Eichwalde im Kreis Dahme-Spree.
Und dann haben wir einen Trend in der Jugend, dass die eben vollkommen anders sind, als wir es damals waren. Wir haben damals erstmal was gezeigt, was wir können. Und dann haben wir unseren Chef gefragt, was kann ich tun, damit ich einen Markt mehr kriege. Und die Leute heutzutage sind halt lieber so, dass sie lieber weniger arbeiten würden, auch weniger verdienen wollen.
Volkmar Müller bilanziert.
Die einzige Chance, die man hat, man kann woanders jemanden abwerben. Das ist unfair, aber es ist leider gängige Praxis, ja.
Große Verunsicherung bei vielen Unternehmen, das berichtet Lisa Steger vom Ostdeutschen Unternehmertag. Und wir bleiben beim Thema Energie, richten den Blick jetzt aber nach Großbritannien. Da herrscht seit heute Nachmittag große Sorge um den Gesundheitszustand der Queen. Der Queen geht es offenbar sehr schlecht und das ist das Thema, das alles überschattet. Vor Bekanntwerden dieser traurigen Nachricht gab es aber eine wirtschaftspolitische Ankündigung, die trotz allem nicht untergehen sollte. Die neue britische Premierministerin Liz Truss hat sich dazu geäußert, wie sie gegen die steigenden Energiepreise vorgehen will in Großbritannien. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Sandra Pfister in London. Frau Pfister, was genau hat Liz Truss denn angekündigt?
Also sie hat gesagt, dass sie die Energiepreise der Briten einfrieren will, und zwar für 2 Jahre. Und das bedeutet, dass Haushalte mit so einer durchschnittlichen Größe nicht mehr als umgerechnet 3.000 Euro pro Jahr bezahlen sollen. Hören wir mal kurz rein.
This guarantee means that from the 1st of October a typical household will pay no more than £2,500 per year for each of the next 2 years.
Ja, und das bedeutet nämlich, dass die Haushalte ungefähr 1.200 Euro weniger pro Jahr bezahlen, also so viel spart sie ihnen. Und das wird natürlich schon gewaltig teuer. Da ist die Rede von 150, 170 Milliarden Euro umgerechnet. Kann alles noch viel teurer werden. Da schießen jetzt die Spekulationen ins Kraut.
Soll es auch Hilfen für Unternehmen geben?
Ja, auch da hat sie heute gesagt, es gibt Hilfen für 6 Monate. Auch da hören wir mal kurz rein.
We will also support all businesses with their energy costs this winter, offering an equivalent guarantee for 6 months. After those 6 months, we will provide further support to vulnerable sectors, such as hospitality, including our local pubs.
Also sie sagt, es gibt Hilfe erstmal für 6 Monate. Danach wird geprüft, wer diese Hilfe braucht. So ganz genau ist nicht klar, wie hoch die sein wird. Wichtig ist, und das ist natürlich sehr britisch, dass sie sagt, länger als diese 6 Monate kriegen auf jeden Fall Restaurants und Pubs Hilfe. Interessant ist, was sie sonst noch gesagt hat, dass sie mehr Geld in Erneuerbare stecken will und gleichzeitig viel mehr nach Öl bohren will in der Nordsee. Aber sie hat nichts gesagt vom Fracking. Das hat sie ja sonst immer auf der Liste. Das wollte sie eigentlich wieder erlauben, aber das hat sie explizit ausgelassen.
Wer soll denn diese ganzen Hilfen bezahlen?
Also nur ganz knapp, nicht der Steuerzahler, sagt sie erstmal, aber am Ende dann doch. Sie will nicht die Energiekonzerne mit so einer Übergewinnsteuer belasten, sondern sie sagt, wir machen Schulden. Und dass sie Schulden macht, das bedeutet im Endeffekt, sie verschiebt es auf später, sie verschiebt es dann doch auf die Steuerzahler oder auf die nächste Generation der Steuerzahler.
Vielleicht noch ganz kurz, diese Ankündigung heute, das wurde ja auch als Fingerzeig gewertet, ob Liz Truss als Regierungschefin überhaupt in der Lage ist, das Land durch schwierige Zeiten zu führen. Hat sie jetzt heute Vertrauen geschaffen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich finde, sie war recht überzeugend bei dieser Rede, aber es interessiert gar keinen mehr, weil, wie gesagt, kurz nachdem sie aufgehört hat, wurde bekannt, dass es der Queen sehr, sehr, sehr schlecht geht. Alle spekulieren darüber, dass die Queen im Sterben liegt. Es gibt viele Indizien dafür. Es interessiert einfach gar keinen mehr, was sie da gesagt hat.
Sandra Pfister über die Frage, wie die britische Regierung gegen die Energiepreise, die hohen Energiepreise vorgehen will. Und von Großbritannien kommen wir jetzt nach Frankreich. Morgen findet eine Sondersitzung der EU-Energieminister statt. Und vor dieser Sitzung, da blicken wir mal nach Frankreich und gucken, was da im Moment die Prioritäten bei der Energiepolitik sind. Unsere Korrespondentin Christiane Käs berichtet.
Frankreichs Positionen zu den Maßnahmen, die sich auf europäischer Ebene abzeichnen, hat Emmanuel Macron bereits klargemacht. Frankreich ist für einen gemeinsamen Gaseinkauf in Europa, denn dadurch werde man billiger kaufen, so der französische Präsident. Für Patrice Geoffrand, Wirtschaftsprofessor an der Universität Paris-Dauphine PSL, entspricht das Macrons proeuropäischem Kurs und seinen bisherigen Erfahrungen. Algerien ist hier ein interessantes Beispiel. Als Präsident Macron Macron vor kurzem dort war, ging es vor allem um Gasfragen. Italien war allerdings zuerst da und hatte schon Optionen wahrgenommen. Mit koordinierten Ankäufen will man die Macht des Käufers stärken. Aber ich habe Zweifel an den technischen Bedingungen dazu, wenn es um die Infrastruktur oder die Beziehungen der Länder zu den Anbietern geht. Frankreich unterstützt auch den Wunsch der EU-Kommission, den Preis von russischem Pipeline-Gas zu deckeln. Und die französische Regierung ist für den Vorschlag, von Stromproduzenten, die in der derzeitigen Gaskrise hohe Gewinne einfahren, einen finanziellen Beitrag zu verlangen. Dieser soll den Mitgliedsländern zugutekommen. Seit Wochen tobt in Frankreich die Diskussion über eine Steuer auf sogenannte Superprofite. Die linke Opposition setzt sich dafür ein. Die Regierung ist bisher zurückhaltend mit dem Argument, wenn Unternehmen in Frankreich stärker besteuert werden, werden sie weniger in Frankreich produzieren. Vor diesem Hintergrund käme ein Mechanismus von europäischen Beiträgen der Regierung in Paris gelegen, analysiert der Wirtschaftsprofessor Geoffron. So könnte man in die Richtung einer Steuer auf diese Profite gehen, ohne unbedingt über sogenannte Superprofite weiter zu diskutieren. Denn in der französischen Diskussion geht es nicht nur um Stromproduzenten, sondern auch um den Ölkonzern Total oder das Schifffahrtsunternehmen CMA-CGM, das extrem hohe Profite eingefahren hat. Diese Unternehmen wären von europäischen Beiträgen, die der französische Präsident unterstützt, nicht betroffen. Emmanuel Macron setzt auch anderweitig auf europäische und insbesondere deutsch-französische Solidarität. Deutschland braucht unser Gas und wir brauchen Strom, der im Rest Europas produziert wird, insbesondere in Deutschland. Dass ausgerechnet Frankreich, wo 2/3 des Stroms aus den Atomkraftwerken im eigenen Land kommt, auf Stromimporte angewiesen ist, liegt daran, dass im Moment etwa die Hälfte der 56 Reaktoren stillsteht. Aus verschiedenen Gründen, erklärt Patrice Geoffron. Einige müssen gewartet werden, das ist ziemlich normal. Aber die Wartungsarbeiten sind durch die Pandemie durcheinandergebracht worden. Man musste sie verschieben. Und dann hat man vor ein paar Monaten Korrosionen entdeckt. Es hat gedauert, sie einzuordnen und zu verstehen. Man kann keine Reaktoren mit Sicherheitsproblemen am Netz haben. Es gibt in Frankreich eine Behörde für nukleare Sicherheit, die zu den strengsten auf der Welt gehört. Die Lage müsste sich zum Beginn des Winters deutlich verbessern. Normalerweise exportiert Frankreich mehr Strom im Jahr, als es importiert. Das wird zumindest vorläufig nicht der Fall sein. Auch die Wasserkraftwerke, die rund 20% von Frankreichs Strom liefern, können ihre Leistung wegen der extremen Trockenheit nicht erbringen. Die Regierung setzt nun darauf, dass Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger 10% Energie einsparen, um Rationierungen und Stromabschaltungen im Winter zu vermeiden. Immerhin heizt etwa 1/3 der französischen Haushalte mit Strom. Frankreich ist weniger abhängig von russischem Gas als Deutschland und importiert vor allem über 4 Flüssiggasterminals, unter anderem aus den USA. 5% des eigenen Gasverbrauchs will die französische Regierung demnächst nach Deutschland liefern, erklärt Patrice Geoffron. Für die Lieferungen nach Deutschland müssen einige Probleme gelöst werden. Das Gas in Europa fließt vor allem von Osten nach Westen. Jetzt muss man die Richtung ändern. Aber für diese Details wird man eine Lösung finden. Unsere wirtschaftlichen Verbindungen sind eng. Beide Seiten müssen solidarisch sein.
Christiane Käs aus Paris war das. Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Klimawandel. All diese Krisen führen dazu, dass der Hunger in der Welt wieder zunimmt. Und Experten fordern ein Sofortprogramm. Viele deutsche Experten haben sich da heute zu Wort gemeldet. Dörte Naht berichtet.
Die Rechnung, die die Fachleute an diesem Nachmittag in Berlin aufmachen, hört sich einfach an. Wenn in Europa weniger Schweine gezüchtet werden würden, dann müsste auch nicht mehr so viel Getreide in den Futtertrögen landen, sondern könnte in Länder verschickt werden, in denen Menschen hungern. Also müsste die EU ihren Landwirten vorschreiben, weniger Schweine zu halten. Das ist der Vorschlag von Felix Prinz zu Löwenstein, dem Beiratsvorsitzenden der Entwicklungshilfeorganisation Miserior.
Und das geht relativ simpel. Sie sagen dem Bauern, der am Ferkel aufzieht, also du musst nicht aufhören, du kriegst nur Geld dafür, dass du die Hälfte deiner Sauen nicht deckst. 3,5 Monate später, so lange dauert das, gibt es die Hälfte der Ferkel. Dann gehen sie zu den Mestern, sagen denen, du kriegst jetzt die Hälfte deines Deckungsbeitrages, damit du nicht pleite gehst, dafür, dass du nur die Hälfte der Schweine aufstellst. Und ab dann gibt es nur die Hälfte der Mastschweine. Wenn Sie das in Europa machen, kriegen Sie Mengen zusammen, die auf den Weltmärkten sofort eine Wirkung entfalten.
Getreide wäre in größerer Menge verfügbar und die Preise würden sinken. Zumindest die für Getreide in den Regionen, in die es dann gebracht wird. Die Preise für Schweinefleisch in Europa würden allerdings steigen. Einen Effekt, den die Fachleute, die in der Bundespressekonferenz auf dem Podium sitzen, durchaus begrüßen würden. Neben Löwenstein sprechen dort Vertreter und Vertreterinnen des UN-Welternährungsprogramms, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Und sie plädieren dafür, dass die Europäer generell ihren Fleischkonsum reduzieren sollten. Weil es gesünder sei, aus der Tierhaltung nicht mehr so viele Treibhausgase den Klimawandel antreiben würden und Flächen, die jetzt für die Produktion von Tierfutter verwendet werden, für eine bessere Versorgung der Weltbevölkerung genutzt werden könnten. Um einen Ausgleich im Portemonnaie der Europäerinnen und Europäer zu schaffen, schlägt die Ernährungsmedizinerin Anja Bosi-Westphal eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte vor.
Das Risiko für Fehlernährung und für ernährungsmitbedingte Erkrankungen, das steigt mit niedrigerem Einkommen an. Und der derzeitige Anstieg der Lebensmittelpreise durch die Inflation ist also etwas, was das Problem noch weiter verstärkt.
Deswegen müssten die spontanen Kaufentscheidungen der Verbraucher und Verbraucherinnen auch stärker über den Preis gelenkt werden. Mehr Pflanzen auf den Teller, weniger Fleisch. Und so passt der Vorschlag zur kurzfristigen Lösung der akuten Ernährungskrise auch in den Rahmen der langfristigen Forderungen, die die Fachleute formulieren. Dass nämlich die Landwirtschaft so umgebaut werden sollte, dass sie auf die extremen Wetterlagen besser reagieren kann und gleichzeitig weniger Treibhausgase produziert. Hermann Lotze-Kampen, Agrarökonom vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, sagt es so.
Das heißt, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um den Verlust der Artenvielfalt zu bremsen, brauchen wir eine substanzielle Reduktion des Verbrauchs von Fleisch- und Milchprodukten und damit dann auch eine Reduktion der Produktion.
Dass es schwierig wird, den Menschen zu vermitteln, dass jetzt auch noch das Schweinekotelett teurer werden soll, das sieht auch Miserior-Beirat Felix Prinz zu Löwenstein. Notwendig, sagt er, sei es trotzdem, denn nach seiner Rechnung hätte man so schon jetzt Menschen retten können, wenn die Ferkel, die im März geboren wurden, jetzt eben nicht auf dem Teller landen würden.
Globale Solidarität ist nicht leicht, gerade nicht dann, wenn auch in reichen Ländern die Probleme zunehmen, Dörte Naht berichtete. Und damit kommen wir zur Börse und schalten nach Frankfurt zu unserem Reporter Sebastian Schreiber. Herr Schreiber, großes Thema heute, der EZB-Entscheid. Wie kam der an?
Das hat zwei Seiten, würde ich sagen. Der Zinsentscheid an sich, dieser Anstieg um 0,75 Prozentpunkte, der hat hier wenige überrascht. Darauf war der Markt einigermaßen vorbereitet. Da hat sich dann beim DAX erstmal wenig getan. Aber die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu den Aussichten auf ihrer Pressekonferenz, zu den konjunkturellen Unsicherheiten, die haben den DAX dann doch ein gutes Stück nach unten gedrückt auf ein Minus von fast 2%. Aber es ist weiter viel Bewegung im Markt. Jetzt vor dem Handelsschluss hat sich das Bild wieder verändert. Mit dem Handelsbeginn in den USA am Nachmittag hat sich auch der DAX wieder stabilisiert. Die deutsche Leitbörse steht kurz vor dem Handelsschluss bei einem Stand von 12.905 Punkten. Das ist nur noch ein ganz kleines Minus von 0,1%.
Immer wieder Thema im Moment ist die Euro-Schwäche. Kann der Zinsentscheid da helfen?
Nur vorübergehend. Der Euro hat in Erwartung des Entscheids doch deutlich höher notiert, über der Parität, also dem Kurs 1:1. Jetzt aber ist die Gemeinschaftswährung wieder darunter gefallen. Der Kurs aktuell 99,65 €.
Der Bankensektor war heute stark. Das hängt vermutlich auch mit der EZB-Entscheidung zusammen.
Ja, da gibt es die Hoffnung, dass die Banken von den steigenden Zinsen profitieren. Dazu gehört auch, dass die Banken keinen Strafzins mehr zahlen müssen, wenn sie ihr Geld bei der EZB über Nacht parken. Die Deutsche Bank gewinnt da heute kräftig dazu. Aktuell ein Plus für die Aktie von mehr als 5%. Gefragt ist auch die Aktie der Commerzbank. Sie steigt auch ebenfalls um fast 5%. Trotz der Sorge vor einer Rezession rechnet die Commerzbank damit, einen Milliardengewinn zu machen. Das befeuert auch die Diskussion um einen Ausstieg des Staates bei der Commerzbank. Der Staat ist ja mit gut 15% der größte Anteilseigner. Bundesfinanzminister Lindner hat auf einer vom Handelsblatt veranstalteten Konferenz aber gesagt, es gebe keine Verpflichtungen, da schnelle Entscheidungen zu treffen.
Dann blicken wir noch kurz auf den Gaspreis. Der lag heute recht niedrig. Warum?
Zurückzuführen, würde ich sagen, auf die Diskussion über eine Regulierung des Marktes. Wir haben es ja gehört, die Energieminister der EU treffen sich morgen. Der Preis für die Megawattstunde fiel da heute mal kurzzeitig unter die Marke von 200 Euro an der europäischen Terminbörse.
Und dann blicken wir noch auf Gold und die Rendite deutscher Staatsanleihen.
Die Umlaufrendite legt leicht zu, heute auf einen Stand von 1,46%. Der Goldpreis verliert an Wert, derzeit bei 1.708 Dollar. Das sind 1.715 Euro.
Das war der Börsenbericht heute von Sebastian Schreiber. Damit endet unsere Sendung. Sie hören gleich Kultur heute. Ich bin Katja Scherer. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.